So, um es gleich klarzumachen, ich werde mich konzentrieren auf Sprüche 26, die Verse 1 bis 12. Und falls ihr euch dabei denkt, wo ist eigentlich dieser freilaufende Löwe, der kommt in Vers 13. Okay, so bevor wir mit dem Text beginnen, lasst uns nochmal zusammen beten. Leite mich auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu Gewinn. Wende meine Augen ab, das Eitle zu betrachten, belebe mich auf deinen Wegen. Das beten wir, Herr, dass du dieses Anliegen und die Befähigung, das umzusetzen, in uns bewirkst. Wir beten, dass es dein Wort selbst ist, was uns überzeugt, was uns verändert und was unsere Wege prägt in dieser Welt, in die du uns gestellt hast. So, komm und wirke mit deinem Geist, komm und öffne am Abend nach einem langen, anstrengenden Tag unsere Herzen und unsere Gemüter und lass uns viel von dir erwarten. Amen. Echte Weisheit ist die Kunst, heilig zu leben. Jetzt auf einer Konferenz wie dieser hier ist es vielleicht verhältnismäßig einfach, heilig zu leben. Wir beschäftigen uns mit ganz vielen Dingen, die mit Gottes Wort zu tun haben und mit Gottes Weisheit. Wir sind umgeben von allen Menschen um uns herum, die in irgendeiner Weise eine Wertschätzung haben für Gott und für seine Weisheit. So auf einer Konferenz wie dieser ist es vielleicht nicht eine ganz so große Kunst, heilig zu leben. Aber wenn diese Konferenz morgen vorbei ist, dann geht jeder von uns zurück, hinaus in eine Welt voll von Fun, Faulheit und freilaufenden Löwen. Und spätestens dann stellt sich die Frage, wie lebe ich heilig in einer Umgebung, in der mir über alle möglichen Kanäle das Gegenteil vermittelt wird, attraktiv gemacht wird? Wie lebe ich gottesfürchtig in einer gottlosen Umgebung? Und Sprüche Kapitel 26, 1 bis 12 ist sozusagen Gottes Perspektive nicht nur auf unser Leben im Allgemeinen, wie wir das in den ersten beiden Kapiteln gesehen haben, sondern auf unser Leben in einer gottlosen Umgebung. Jeder Vers, abgesehen von Vers 2, handelt von dem Toren. Das ist kein Plural, sondern ein Singular. Und in unserer heutigen Sprache würden wir einfach sagen, vom Idioten. Und er ist ein Idiot in Gottes Augen, nicht weil er allgemein dumm ist oder zu irgendwelchen Dingen unfähig, sondern weil er gottlos ist. Und das ist mir ganz wichtig am Anfang festzuhalten, wenn wir jetzt gleich viel über Gottlose und Gottlosigkeit hören und ab und zu über Idioten. Die Bibel nennt sie so, weil sie gottlos sind. Nicht in einem allgemeinen Sinn, dass wir uns darüber erheben, als wären wir etwas Besseres als Menschen, die Gott nicht kennen, sondern im Blick auf ihre Gottlosigkeit, mit der wir konfrontiert werden. Das ist die Perspektive dieses Textes. Ich möchte euch drei Prinzipien heute Abend mitgeben, wie wir mit Gottlosen und in ihrer Gottlosigkeit, mit der wir konfrontiert werden, umgehen. Drei Prinzipien und die ersten beiden dieser Prinzipien finden wir in den ersten drei Versen. Nummer 1, ehre sie nicht. Nummer 2, ignoriere sie nicht. Das erste sehen wir in Vers 1, Ehre gehört sich nicht für einen Toren, genauso wenig wie Schnee im Sommer oder Regen in die Erntezeit gehört und genauso wenig wie es sich gehört, einen Unschuldigen zu verfluchen, genauso wenig gehört es sich, einen Idioten, einen Gottlosen dafür zu ehren. Was sich stattdessen gehört, Vers 3, dem Toren eine Rute auf den Rücken. Es ist nicht meine Absicht, das heute Abend wörtlich anzuwenden oder euch dazu zu motivieren. Aber was es heißt, ist, dass gottloses Verhalten, dem wir ausgesetzt sind, nicht einfach ignoriert werden soll oder vielleicht unbewusst akzeptiert werden soll, sondern korrigiert werden soll. Sodass es zweitens, ignoriere es nicht. Okay, und diese zwei Prinzipien, die hier in der Einleitung stehen, Vers 1 bis 3, die werden dann im Rest der Verse entfaltet in umgekehrter Reihenfolge. Und zwar Vers 6 bis 10, ehre sie nicht, und Vers 4 bis 5, ignoriere sie nicht. So, halte das als Überblick der Struktur, wenn wir uns durch diese Aneinanderreihung von Sprüchen bewegen. Und wir beginnen mit Nummer 1, 6 bis 10, ehre sie nicht. Der mittlere Vers dieses Abschnitts 6 bis 10 ist Vers 8 und er gibt die Stoßrichtung vor. Einen Toren Ehre anzutun, das ist wie wenn einer einen edlen Stein auf einen Steinhaufen wirft. Und drumherum die Verse machen das jetzt ganz konkret. Vers 7 und Vers 9. Es gehört sich nicht, einen Gottlosen zu ehren, ihm nicht zuzugestehen, dass er weise ist. Und dann Vers 6 und Vers 10. Ihm Verantwortung zu übertragen. So, das ist die Art und Weise, wie wir Gottlose in ihrer Gottlosigkeit nicht ehren sollen. Jetzt, warum überhaupt diese auch noch so kompliziert ausgedrückte Aufforderung, Gottlose nicht zu ehren, nicht gut von ihnen zu denken, ihnen keinen Einfluss in unserem Leben zu gewähren in ihrer Gottlosigkeit? Der Grund, warum es hier so deutlich steht, ist, dass wir in der Gefahr sind, selbst so gottlos zu werden. Ich nenne euch zwei Belege dafür. Nummer 1, schaut euch Vers 3 an und dagegen dann die ganz ähnliche Formulierung in Psalm 32, Vers 9, die gleichen Worte benutzt. Vers 3, die Peitsche für das Pferd, der Zaum für den Esel und der Stock für den Rücken der Toren. Und die gleiche Beschreibung, Pferd, Esel, Zaum, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, in der Warnung im Psalm 32, Vers 9. Seid nicht wie Rosse, Pferde und Maultiere, Esel, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. So, diese Parallele in Psalm 32 zeigt, du, der du das hier liest, stehst in der Gefahr, genauso zu sein wie dieser Dummkopf hier in Vers 3, dem eigentlich die Rute auf dem Rücken gehört. Zweiter Hinweis, dass tatsächlich sich im Rest vom Sprüchebuch immer wieder Warnungen befinden, die uns deutlich machen, dass wir selbst in der Gefahr stehen, gottlose Idioten zu beneiden, sie zu ehren, vielleicht sogar so sein zu wollen wie sie. Sprüche 3, Vers 31, sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle dir keinen seiner Wege. 4, Vers 14, komm nicht auf den Pfad der Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. 13, Vers 20, wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. 22, Vers 24, geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. 24, Vers 1, sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein. So, die Grundgefahr ist, dass wir zu dem werden, was wir ehren, was wir akzeptieren, was wir annehmen, was wir bestaunen, was wir uns selbst aneignen. Jetzt, niemand will ein gottloser Dummkopf werden, ja? Ich habe viele Leute schon hören sollen, was sie mal werden wollen. Keiner hat bisher gesagt, wenn ich groß bin, will ich Idiot werden. So, nicht mal meine Söhne, bisher. Wieso werden Menschen so beschrieben? Gut, dass Sie diese Predigt noch nicht hören können. Warum werden Menschen beschrieben, dass sie gewalttätig werden, zornig, böse, dumm oder faul, wie im Rest des Kapitels? Weil sie sich von solchen Menschen prägen lassen, beeinflussen lassen. Darum diese Warnung, sei nicht wie sie, eigne dir nicht ihr Weltbild ein, halte ihr Verhalten nicht für normal oder in Ordnung oder schon einigermaßen akzeptabel, genieße es nicht, ehre sie nicht dafür. Aber ist das nicht eigentlich selbstverständlich? Wer von uns beneidet schon böse Menschen? Offensichtlich ist es möglich, dass es so unbewusst geschieht, so unbeabsichtigt geschieht, dass wir sehr ausführlich und wiederholt davor gewarnt werden müssen. So, hier ist meine Frage. Wo sind wir heute, 2015 in Deutschland, besonders stark, vielleicht am stärksten, von Gottlosigkeit in einer Weise beeinflusst, dass wir Gefahr laufen, sie zu akzeptieren, sie zu bewundern, sie zu begehren? Und wenn ich ein umfassendes Anwendungsfeld herausgreifen sollte, dass ich denke, dass diese Frage zutrifft, würde ich sagen, die Unterhaltungsmedien, denen wir uns regelmäßig aussetzen. Du bewunderst vielleicht nicht jemanden, wenn er da draußen auf offener Straße jemanden zusammenschlägt. Aber wenn er das in einem mitreißenden Film tut, kann es vielleicht unbewusst passieren, dass du ihn ehrst und möglicherweise ein bisschen so sein willst wie er. Du magst es vielleicht so ganz grundsätzlich und vor allen Dingen an diesem Wochenende nicht akzeptieren, dass jemand leichtfertig mit seiner oder ihrer Sexualität umgeht. Aber in einem toll gemachten Song oder einer romantischen Story kann man vielleicht mal drüber wegsehen. Du magst eigentlich glauben, dass es sinnvoll ist, deine Zeit und Kraft für Gott zu investieren. Aber ja, die Leute in den Soaps, die zeigen auch immer wieder, Spaß muss schon auch sein. So ist es sehr leicht heute, des Gottloses, Dummes, in Gottes Augen idiotisches Verhalten, das Gegenteil von echter göttlicher Weisheit, innerhalb weniger Tagen und Stunde und Minuten in unsere Zimmer, auf unsere Monitore, auf unsere Smartphones kommt und dabei sehr viel Sympathie erntet. Das Gegenteil von Reinheit, das Gegenteil von Nächstenliebe, das Gegenteil von Demut wird zum großen Kinohit. Platz 1 und 2 und 3 und 5. Das Gegenteil von Heiligkeit und das Gegenteil von Gottesfurcht und das Gegenteil von Entschiedenheit bekommt Millionen Klicks bei YouTube. Ist mir egal. So, es braucht schon eine bewusste Entscheidung, dummes, gottloses Verhalten im 21. Jahrhundert nicht zu ehren und nicht zu genießen und nicht zu beneiden. Hier ist das eigentliche Problem dabei. Es ist nicht an und für sich schlecht, sich Filme anzusehen oder Musik zu hören, die gut ist. Aber es ist problematisch, wenn wir das unkritisch tun und wenn wir das unbewusst zu unserer regelmäßigen Nahrung machen. Und hier ist der Grund, warum das vielleicht das vordergründige und größere Problem ist, als nur, dass diese Dinge uns manchmal offensichtlich zur Sünde verleiten. Der Hauptgrund, warum unser Konsum von Unterhaltungsmedien gefährlich ist, ist der: Gott ist abwesend im Großteil der Unterhaltungsgesellschaft, in der wir leben. So, denk an die letzten 3, 4, 5 Filme, die du gesehen hast, Lieder, die du im Radio gehört hast, Clips, die du dir angeschaut hast. Wann hast du das letzte Mal jemals dort eine Person sagen hören: Lass uns doch mal nachsehen, was Gott in seinem Wort zu diesem Problem zu sagen hat. Lass uns doch mal Gott bitten, einzugreifen. Wie würde Jesus jetzt in dieser Situation reagieren? Du kannst auch die letzten 50 Filme und Lieder nehmen, wenn dir gerade nichts einfällt. Greg Beale, ein Theologe aus den USA, hat es in einem Buch sehr gut formuliert, wie ich finde. Die Abwesenheit Gottes in den Mainstream-Medien sollte uns alarmieren im Blick auf die Tatsache, dass wir, wenn wir uns der Weltanschauung der Medien unkritisch öffnen, es uns langsam aber sicher dazu führt, dass wir aufhören, in den Details des täglichen Lebens an die Dinge Gottes zu denken. Denn in dieser Weltanschauung handelt Gott nicht aktiv in den Angelegenheiten der Welt oder persönlicher Leben. Und wenn wir diese Weltanschauung unkritisch aufnehmen, wird es uns ein wenig unnormal und ein wenig unnatürlich vorkommen, den Alltag unseres Lebens in Beziehung zu Gott zu gestalten und für sein souveränes Handeln in unserem täglichen Leben offen zu sein. Ich würde wagen zu behaupten, dass viele Christen mehr von den Medien beeinflusst sind, als sie zugeben würden. Zitat Ende. So, die größte Gefahr in der Unterhaltungsgesellschaft um uns herum ist nicht unbedingt, dass sie uns ausdrücklich zur Sünde verleitet. Das wäre vielleicht an vielen Stellen zu einfach und zu offensichtlich und zu klar für viele von uns. Sondern die größte Gefahr daran ist, dass sie gottlos sind. Das heißt, dass sie gottlos sind. Und dass uns das unbewusst prägt. Und davon ausgehend kann dann resultieren, dass du den Kampf gegen Sünde für weniger lebenswichtig hältst oder auf weniger Bereiche in deinem Leben beziehst, weil du gottloses Verhalten, was dir dann medial attraktiv und heldenhaft und romantisch dargestellt wird, unbewusst ehrst und begehrst und normal findest, wenn du es konsumierst. Kann dann passieren, dass du Gefahr läufst, deinen Geschmack für substanzielle, große, ewige, göttliche Wahrheiten zu verlieren, weil du dich so sehr daran gewöhnt hast, mit Banalitäten und kurzen, unterhaltsamen Videoclips zufrieden zu sein. Daraus kann dann resultieren, allein schon vom Medium an sich her, dass du dich schwer tust, Bibellesen attraktiv zu finden und Beten attraktiv zu finden und auf Predigten zu hören und das attraktiv zu finden, weil du dich daran gewöhnt hast, schnell und bequem und billig und unterhaltsam Antworten und Befriedigung zu erhalten. So, es ist die Abwesenheit Gottes im Großteil der Medien um uns herum, die wir konsumieren, die Abwesenheit Gottes im Großteil unseres Lebens fördert, wenn wir das zu viel und vor allen Dingen unkritisch tun. Du denkst vielleicht, ja, aber ich schaue mir das ja nur an, um mich zu entspannen. Ich meine, ist ja nicht meine Absicht, dass ich dann auch so werde und meine Lebenshaltung davon bestimmen lasse. Ach so. Aber denk mal daran, der Großteil der Filme, die sich uns anbieten und der Videos und der Lieder, die du vielleicht konsumierst, hat genau die Absicht, dass du mit ihrem Weltbild sympathisierst. Einem Weltbild, was Gottes Weltbild diametral entgegensteht. So ihre Vorstellung von Helden, die die Welt retten, ist das komplette Gegenteil von einem demütigen Erlöser. Ihre Vorstellung von der großen Liebe ist das komplette Gegenteil von Gottes Vorstellung von großer und treuer Liebe. So, Männer, seht der Wahrheit ins Auge. Jesus Christus ist kein Actionheld. Und er würde auch nicht cool in einem Musikvideo aussehen. Punkt. Frauen, Jesus Christus steht nicht auf Girls, die hip oder sexy oder süß sein wollen. So hart das klingen mag. Er sehnt sich nach einer reinen, ihm hingegebenen Braut. Und schaut, wenn wir von Gottes Lebensweisheit geprägt sind, dann wird diese Unterhaltung auf einmal gar nicht mehr so entspannend für uns sein. Dann wird sie anfangen, uns zu stressen und zu nerven und zu stören und unruhig zu machen, weil sie ständig und ständig gegen Gottes Überzeugung in uns drängt. Es sei denn, dass sie Gottes Lebensweisheit schon an den Rand gedrängt hat. Und ich befürchte, ein großer Teil unseres Wunsches, einfach das mal zu genießen und dazu zu entspannen und unsere Zeit zu vertreiben, hat viel zu tun mit dem Rest dieses Kapitels, in dem es zu einem großen Teil um Faulheit geht. Wir sind nicht bereit für diesen Stress kritischer Auseinandersetzung am Feierabend. Zwischen Gottes Weltbild und dem Weltbild, was uns die Entspannung und die Unterhaltung bringen will. Darum die intensive Mahnung, im Umgang mit Gottlosen und ihrer Gottlosigkeit, mit der wir konfrontiert werden, besonders durch die Unterhaltungsmedien um uns herum, ehre sie nicht. Aber hier ist das grundsätzliche Problem. Warum ist diese Gottlosigkeit überhaupt so attraktiv für uns? Jetzt sind alle wieder wach. Es kam eine Minute zu früh. Macht nichts. Warum ist es überhaupt so attraktiv für uns, wenn wir doch wissen, dass es nicht weise ist? Shocking message. So ein Teil von uns, meine ich, ein Teil von dir, in dir drin sitzt, hier in dieser Konferenz vielleicht besonders bestärkt und denkt und fühlt und merkt, ja, das ist billig, das ist unrein, das ist unweise, das ist eigentlich widerlich. Und der andere Teil von uns, der vor allen Dingen wieder stark wird nach einer Konferenz wie dieser, denkt, ja, aber es ist reizsam und es ist unterhaltsam und es ist eigentlich ja auch normal und es ist wahrscheinlich schon okay. Immerhin, bei Jesus gab es ja auch kein YouTube. So, hier erinnern wir uns an den ersten Teil gestern Abend. Die zwei Weisheiten, die um uns streiten. Gottes Weisheit und die Weisheit dieser Welt. Die eine hier, Vers 8, verschwende deine Jugend nicht mit Gottlosigkeit. Und die andere von draußen, verpasst deine Jugend nicht durch Frömmigkeit. So, wenn Gott so klar uns erklärt, was gut ist und was schlecht, warum entscheide ich mich dann immer wieder falsch? Und die Antwort ist, weil du es willst. Gottes Weisheit ist nicht so reizvoll wie die Alternative. Schaut, die Entscheidung an sich ist eigentlich nicht so kompliziert. Wir sind kompliziert. Wir haben diese angeborene Neigung zur Dummheit, zur Gottlosigkeit, zur Sünde und sie ist leicht in uns anzusprechen. Obwohl wir wissen, was richtig und was falsch ist, wollen wir uns immer wieder für das Falsche entscheiden. So ist ungefähr so. Stellt euch vor, hier ist ein Tisch und auf dem Tisch ist eine riesengroße Pizza. Frisch und warm und sie dampft und so mit Schinken und Ananas, das, was ich am meisten mag. Ihr könnt irgendwas anderes drauf tun in eurem Kopf, außer Dosenthunfisch. Thunfisch gehört weder in die Dose noch auf eine Pizza. So, hier ist die Pizza. Und auf der anderen Seite eine große Glasschüssel. Und diese Glasschüssel bis zum Rand voll gefüllt mit Erbrochenem. Okay, ich merke, ihr habt es vor Augen. So. Jetzt meine Frage. Was möchtest du gerne zum Nachtisch vom Abendessen heute? Was willst du? Und schaut, keiner von euch muss sich für die Pizza entscheiden. Ich schätze, ihr wollt euch für die Pizza entscheiden. Hier mein Vorschlag, vergiss die Pizza, isst diesen Brei. Warum um alles in der Welt solltest du das da in der Schüssel wählen? Hier, Gottlosigkeit ist für uns Pizza. Gottes Weisheit ist für uns so attraktiv wie das in der Schüssel. Das ist unsere Normaleinstellung. Okay? Das erklärt, warum wir was wählen. Jetzt, was müsste passieren, damit wir nicht die Pizza essen, sondern das in der Schüssel? Das, was in uns den Wunsch nach der Pizza hervorbringt, müsste grundlegend verändert werden. Das heißt, unsere Wahrnehmung, unsere Beurteilung, unsere Neigung müsste ausgetauscht werden. So dass wir erkennen, dass das da in der Schüssel eigentlich ein herrlich duftender, gesunder Eintopf ist, mit frischen, saftigen, leckeren Zutaten, besser, als wir es uns je erträumt hätten. Und dass das da auf der anderen Seite eigentlich nur so ein Klumpen harter Teigreste einer längst überfälligen Fertigpizza sind mit Käseschredder und irgendeinem vergammelten Gemüse. So müsste unsere Sicht, unser Verständnis, unsere Wahrnehmung verändert werden. Und das ist genau das, was passieren muss und was nur Gott tun kann in unserem Herzen. Indem er uns einen neuen Geschmack gibt und uns probieren lässt, wie herrlich er eigentlich ist und wie abstoßend eigentlich die Alternative ist, die wir normalerweise begehren. Petrus bringt das im 1. Petrus Kapitel 2 sehr gut auf den Punkt. Schreibt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Übernachrede, all die Dinge, die wir auch in den Medien um uns herum attraktiv vorgemacht bekommen. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunimmt zu eurem Heil, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. So, bevor du versuchst, Gottlosigkeit und Unheiligkeit abzulehnen, bitte Gott, dass er deinen geistlichen Geschmack verändert. Dass er dein Herz verändert, mit dem du auf die Reize dieser Welt reagierst. Umgeben von Gottlosigkeit wird keiner von uns langfristig sich für echte Weisheit entscheiden, es sei denn, dass wir es wirklich von Herzen wollen. So, nimm deine Bibel. Und lass dir zeigen, die Dummheit der Gottlosigkeit, der Lebensgestaltung, der Unterhaltung um dich herum, so wie hier in diesem Abschnitt, und dann bete mit Psalm 51, schaffe in mir, Gott, ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, um mit deiner Sicht die Dinge der Welt wahrzunehmen. Und dann kannst du erfahren, was wir gestern Abend gesehen haben, in Sprüche 1, Vers 9. Dann zieht Gottes Weisheit ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Und dann können wir beginnen, überwältigt davon, wie schön und wie reizend und wie attraktiv die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus ist, Gottlosigkeit nicht zu ehren und nicht zu begehren und nicht attraktiv zu finden. Sprüche 23, Vers 17, dein Herz sei nicht neidisch auf den Sündern, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. So worum es geht, ist, wir werden zu dem, was wir ständig ehren, wovon wir uns prägen lassen. Entweder immer mehr zum Bild der Weisheit dieser Welt oder immer mehr zum Bild des Sohnes Gottes. Das ist Gottes gutes Ziel für uns. Aber es ist nicht nur Gottes gutes Ziel für uns, sondern auch für viele Gottlose da draußen. Und das bringt mich zu Nummer 2 im Blick auf unseren Umgang mit Gottlosen und ihrer Gottlosigkeit. Erstens, ehre sie nicht. Zweitens, ignoriere sie nicht. Gottlose und Gottlosigkeit um uns herum nicht zu ehren, heißt nicht, dass wir sie am besten meiden. Vers 4 und 5. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. So, das ist ein ziemlich komischer Spruch, einer der schwierigsten im Sprüchebuch für einige. So, was soll ich jetzt tun? Soll ich dem Dummkopf antworten oder nicht? Und ich glaube, das ist nicht die Frage, sondern beide Verse sagen, ja, antworte ihm, widersprich ihm. Aber Vers 4, antworte ihm nicht in einer Weise, die ihm entspricht, damit du ihm nicht gleich wirst. Also nicht antworte dem Toren überhaupt nicht, sondern reagiere nicht auf seinem Level, wenn er beleidigend ist oder überheblich ist. Und dann Vers 5, sondern korrigiere ihn, indem du seine Gottlosigkeit und Dummheit aufdeckst als das, was sie ist. Nicht stillschweigend seine Dummheit tolerieren, sodass er meint, das ist schon okay. So, ignoriere sie nicht, sondern korrigiere sie. So, wie korrigieren wir Gottlosigkeit um uns herum? Das ist eine Frage von Weisheit. Wir ignorieren nicht einfach gottlose Menschen, so wie sie Gott ignorieren. Wir überheben uns auch nicht einfach über sie, so wie sie sich über Gott erheben. Und wie das uns manchmal so passiert, weil wir fromm sind und Erkenntnis haben und dann auf Gottlosigkeit andere herabblicken. Wir treten ihnen entschieden entgegen, aber liebevoll und präsentieren ihnen Gott. Jetzt, was heißt das für unseren Umgang mit Gottlosigkeit in den Medien, die uns begegnen? Das heißt, nicht jeder ungläubige Schauspieler oder Sänger ist ein Idiot. Ganz wichtige Feststellung heute Abend. Häufig wirbt er für idiotische Gottlosigkeit. Nicht jeder nichtchristliche Film oder nicht jedes Lied von einem Ungläubigen ist automatisch schlecht. Es kann durchaus sehr kunstvoll und gut gemacht sein. Aber viele Lieder, Filme, YouTube-Clips und so weiter drücken an vielen Stellen, teils sogar unbewusst, Wahrheit und Sehnsüchte aus, die uns eigentlich Anknüpfungspunkte für das Evangelium geben. Sieh dir mal die Titel und die Handlungen und Texte der Filme und Lieder deiner Zeit an. Und dann wirst du merken, die allermeisten von ihnen handeln in irgendeiner Weise von den ganz großen Fragen. Fragen nach dem Umgang mit Leid, dem Wunsch nach Liebe und nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit, vom Leben in Angst und in Sorgen, vom Umgang mit Schuld und Vergebung, von Scham, von Erfolg, von Freude und häufig sogar von der Bedrohung der ganzen Menschheit und der Notwendigkeit eines Erretters. In den höher budgetierten Filmen ist das dann in der Regel Bruce Willis, in allen anderen Fällen Chuck Norris. So, aber das heißt, deine Mitschüler, deine Mitstudenten, deine Mitbewohner kennen hunderte Filme, die Nöte behandeln, auf die eigentlich Jesus Christus alleine die letztendliche Antwort hat. Sie hören tausende Lieder, die Sehnsüchte ausdrücken, die nur Jesus Christus wirklich stillen kann. So, wir haben hier eine Chance, nicht einfach nur wegzuwischen, sondern grundlegenden, oft zutiefst geistlichen Fragen und Nöten nachzugehen und Anknüpfungspunkte zu wählen und ihren jämmerlichen, falschen Antworten eine bessere Alternative in Jesus entgegenzusetzen. Das ist die Perspektive, der wir Gottlosen und ihrer Gottlosigkeit begegnen können. Und was ist die Voraussetzung dafür? Dass wir Gott ehren und nicht Gottlosigkeit. Dass wir von Herzen überzeugt sind, dass nur Gott echte Weisheit für das Leben hat. Dass wir von Herzen überzeugt sind, dass das Wichtigste und Schönste, was in diesem Leben zu finden ist, Jesus Christus ist. Und wenn dir dann jemand vorschwimmt von seinen tollen Erfahrungen, die er ohne Gott gemacht hat, oder dir zeigt das tolle Verhalten in seinen Videos oder auf seinem Smartphone, dann ist die Reaktion, die wir haben, nicht okay, cool. Und auch nicht, lass mich einfach damit in Ruhe. Zumindest nicht unbedingt, wenn es nicht wirklich uns ausdrücklich zur Sünde verleitet, sondern könnte es sein, dass eine bessere Reaktion wäre. Scheint mir hier ein großer Wunsch, eine große Sehnsucht nach Liebe oder nach Rache oder nach Anerkennung oder nach Befriedigung zu sein. Ich frage mich nur, ob das da drin die beste Antwort ist. Oder ob ich dir mal erzählen darf von der Antwort der Liebe und der Rache und der Anerkennung und der Befriedigung, die ich in Gottes Wort, in Jesus Christus gefunden habe. So, und das führt uns zu einem dritten, letzten wesentlichen Umgangspunkt mit Gottlosen und Gottlosigkeit um uns herum. Ehre sie nicht, ignoriere sie nicht und drittens, gib sie nicht auf. Vers 11 und Vers 12. Wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Tor, der seine Gottheit immer wieder treibt. Es ist dramatisch, wenn Gott sowas sagt. Es ist dramatisch, wenn er so einen Vers schreiben lässt über Menschen, die er in seinem eigenen Ebenbild geschaffen hat. Menschen, die sich von seiner Weisheit losgesagt haben und zu den niedrigsten Tieren geworden sind. Es ist schmerzhaft für Gott, diesen Spruch zu formulieren. Seine Geschöpfe so zu sehen, Menschen, die er liebt, Menschen, für die er alles gegeben hat, zu beschreiben, zu vergleichen mit Hunden, die zu ihrem Erbrochenen zurückkehren. Aber genauso abscheulich ist gottloses Leben für Gott. Und so abscheulich ist übrigens auch dein gottloses Leben für Gott. Selbst wenn du dich Christ nennst und auf einer Josia-Konferenz bist. Petrus sagt genau das. Über Menschen, die Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und Schönheit kennengelernt haben und dann doch die Weisheit dieser Welt attraktiver fanden. Und er zitiert in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 20, am Ende dann genau diesen Vers hier aus Sprüche 26, Vers 11. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. bevor du das zu schnell auf andere beziehst, sehr gut möglich, dass dein Leben für Gott so aussieht. Aber hier ist die Hoffnung. Für Menschen hier, für Menschen da draußen. Vers 12. Vers 12 taucht der Idiot ein letztes Mal auf in diesem Abschnitt. Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, dann ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Schlimmer als ein gottloser Idiot ist nur ein gottloser Idiot, der nicht einsieht, dass er einer ist. Aber wenn wir Gottlosigkeit um uns herum mit Gottes Weisheit konfrontieren, dann mag das genau der Weg sein, durch den Gott jemand seine Dummheit erkennen lässt und durch den er ihn sich wieder zurück zu sich selbst kehren lässt. Es erinnert mich an eine Geschichte, die Max Lucado in einem seiner Bücher schreibt. Von einer Frau namens Maria, die wohnte in sehr bescheidenen Umständen mit ihrer Tochter Christina in einem Haus unweit von Rio de Janeiro. Sie war sehr arm, ihre Tochter war sehr schön und sie sorgte sich schon viele Jahre darum, dass ihre Tochter irgendwann unzufrieden sein würde und versuchen würde, ein besseres, vermeintlich schöneres Leben fern von ihrer Mutter zu führen in Rio de Janeiro. Sie hat immer wieder mit ihrer Tochter darüber gesprochen, hat mit ihr gesprochen über die Gefahren des Lebens in dieser Stadt, vor allen Dingen für sie als junge, unerfahrene, hübsche Frau. Und eines Morgens bricht ihr das Herz, als sie aufwacht und ihre Tochter ist weg. Sie wusste, was das bedeutet und sie macht sich sofort auf. Sie kratzt all das Geld zusammen, was sie noch hat, kauft eine Busfahrkarte nach Rio de Janeiro. Und bevor sie in den Bus steigt, geht sie in so einen Fotoautomaten. Und mit dem restlichen Geld, was sie noch übrig hat, macht sie so viele Fotos von sich selbst, wie sie kann und steckt ihre Tasche voll. Dann steigt sie in den Bus und fährt in die Stadt. Und dann reist sie tagelang, wochenlang durch Rio de Janeiro zu jeder Bar, in jedes Hotel, in jede Diskothek, in jedem Nachtclub, an jede belebte Straßenecke und überall hinterlässt sie ihr Foto. In Badezimmern, an Spiegeln, an Tresen, an Telefonzellen, an schwarzen Brettern, überall, bis ihr das Geld ausgeht und sie gerade noch genug hat für eine Fahrkarte zurück nach Hause. Mit Tränen in den Augen lässt sie Rio hinter sich und denkt an ihre Tochter. Eines Nachts kommt die junge Christina von einer Treppe runter, Stufen eines Hotels, einer Hoteltreppe. Hinter ihr ein Freier. Sie ist müde, sie ist matt, sie ist eine Prostituierte geworden. Sie fühlt sich schlecht, sie fühlt sich schmutzig, sie fühlt sich verdorben. Und dann kommt sie unten an der Treppe an, schaut in den Spiegel in der Lobby und plötzlich sieht sie da ein Foto von ihrer Mutter. Sie kann es kaum glauben und geht und reißt das Foto ab und schaut sie es an und dann dreht sie es um. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Was auch immer du getan hast, wo auch immer du gewesen bist, es spielt keine Rolle. Komm nach Hause. Gott schaut auf Gottlose in ihrer Gottlosigkeit in dieser Welt mit zerbrochenem Herzen. Er sendet sein Abbild zu ihnen. Er ruft mit aller Weisheit ihnen nach in ihre Gottlosigkeit hinein und ruft, was auch immer du getan hast, wo auch immer du gewesen bist, am Kreuz von Golgatha hat mein Sohn für genau solche Sünden bezahlt. Komm nach Hause. Komm nach Hause. So, ich richte diesen Abschluss an zwei Gruppen hier unter euch. Einige von euch leben ein Leben, dessen Vorliebe für Gottlosigkeit für Gott zum Erbrechen ist. Ihr seid vielleicht gerade dabei, eure Jugendjahre zu vergeuden. In einem Leben voller Kompromisse, oh ja, mit dem Schild Christ oben drüber, weil du die Lügen dieser Welt geglaubt hast. Vielleicht kannst du dir einreden, ist ganz okay, aber eigentlich hast du dich Schritt für Schritt von Gott wegbewegt. Du magst glauben, andere Christen machen es genauso. Warum sollte ich einen übertrieben hohen Standard anlegen? Mein Wischi-Waschi-Christsein ist schon ganz in Ordnung. Immerhin gehe ich ja sonntags in Gottesdienst und besuche richtig gute Bibelkonferenzen. Das ist das Dümmste, was du sagen kannst. Es gibt eine Hoffnung für dein verkorkstes, hinkendes Wischi-Waschi-Leben. Hör auf den Ruf Gottes und kehr um zu ihm. Die andere Gruppe von euch, du weißt, dass du selbst genau so ein gottloser Idiot gewesen bist. Und du kämpfst darum, an der Hand Jesu Christi in dieser Welt voller Gottlosigkeit heilig und kompromisslos für ihn zu leben. Mein Wunsch ist, duck dich nicht mit dem frommen Wunsch, einfach irgendwie durchzukommen. Geh mutig und entschlossen mit offenen Augen in die gottlose Umgebung deines Vorlesungssaals, deines Klassenzimmers, der Bushaltestelle oder des Bahnhofs, an dem du jeden Morgen stehst. Sieh dir die Leute an, sieh deinen Kollegen und Kommilitonen ins Gesicht, die nach außen top aussehen, die immer lächeln und bei allem beliebt sind. Aber wenn sie abends in ihrem Zimmer alleine sind, zerbrochen mit Tränen in ihrem Bett liegen, sieh in ihre Augen mit der Perspektive Gottes und gib sie nicht auf. Sei ein Mittel Gottes, das verändert durch die Beziehung zu Jesus Christus ein Abbild des liebenden Gottes in einer gottlosen Welt ist, der Gottlose nicht aufgibt. Und geh zu ihnen hin. Und wenn es sein muss, immer wieder. Und sag ihnen mit aller Klarheit und Liebe, ich kenne einen großen Erlöser. Und er ist fähig und bereit, Sünder zu retten am Tiefpunkt ihres Lebens. So echte Weisheit ist die Kunst, heilig zu leben. Es mag keine große Kunst sein auf der Josia-Konferenz 2015. Aber es ist eine Kunst, die Gottes Weisheit braucht nach dieser Konferenz in einer gottlosen Welt. Darum, da wo wir Gottlosen und ihrer Gottlosigkeit begegnen, schütze dich selbst und ehre sie nicht. Liebe deinen Nächsten und ignoriere sie nicht. Und wenn es aussichtslos scheint und wenn du dich immer wiederholen musst, gib sie nicht auf, weil Gott sie nicht aufgibt. Beten wir zusammen. Vater, wir bitten dich in all unserer Schwachheit, Unvollkommenheit, in allem Versagen, auch gerade im Umgang mit Gottlosigkeit, die auf uns einströmt und die wir so oft nicht so konsequent bekämpfen, wie wir sollten. Wir beten, Herr, lass uns durch ein Leben nach deiner Weisheit mehr und mehr davon begreifen, wie schön und wie herrlich du bist. Und wir beten, lass jeden von uns hier verändert werden in das Ebenbild deines Sohnes. Und lass von hier aus viele lebendige, strahlende Abbilder deiner Weisheit und Herrlichkeit hinausgehen in eine gottlose Welt. Amen.